Wichtige Klarstellungen und Widerlegungen zum Thema Bid'ah im Islam, zweiter Abschnitt. Liebe Brüder und Schwestern im Islam, im heutigen Podcast senden wir als Audio die Fortsetzung des Videos zum Thema Bid'ah im Islam. Möge Allah Ta'ala euch viel Nutzen zukommen lassen. Beispiele für die schlechte Bid'ah. Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, betrachtet man die schlechten Neuerungen, erkennt man, dass sie sich in Glaubensweisen und Handlungen aufteilen lassen. Das heißt, in Glaubensweisen, die von den Glaubenslehren des Koran und der Sunna abweichen, jedoch im Namen des Islam verbreitet werden, und Handlungen, die den Lehren des Islam nicht entsprechen, aber fälschlicherweise als islamische Taten angepriesen werden. Zu den Glaubensweisen, die als schlechte Neuerungen eingestuft wurden, gehören die Glaubensweisen der Mushabbiha, der Khawarij und anderer irregegangener Gruppierungen. Als Mushabbiha werden diejenigen bezeichnet, die daran glauben, dass Allah Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen hätte, wie zum Beispiel diejenigen, die sich heutzutage als Salafiyya betiteln und im deutschen Sprachgebrauch unter der Bezeichnung Salafisten bekannt geworden sind. Die sogenannten Salafiyya bzw. Salafisten haben sich selbst diesen Titel gegeben, damit die Menschen glauben, dass diese Gruppierung sich auf dem Weg der Salaf befinden würde. Das heißt, die Lehren der Muslime aus den ersten drei Jahrhunderten nach Auswanderung befolgen würde. Jedoch ist diese Bezeichnung Salafiyya nur ein Deckmantel. Tatsächlich sind sie von der Glaubenslehre der Salaf dermaßen abgewichen, dass sie keine Muslime sind, denn sie glauben nicht an die vollständige Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen, sondern daran, dass Allah ein Körper wäre, Körperteile hätte und sich an einem Ort oder in einer Richtung befinden würde. Wir Muslime hingegen glauben an die vollständige Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen. Folglich sind wir der Überzeugung, dass Allah kein Körper ist, keine Eigenschaften eines Körpers hat und sich weder an einem Ort noch in einer Richtung befindet. Da der Glaube der Mushabbiha im Widerspruch zur Glaubenslehre des Koran und der Sunna steht, wird dieser ungültige Glaube als eine schlechte Bid'ah eingestuft. Somit basiert die Religion der Mushabbiha, wie zum Beispiel der sogenannten Salafiyya bzw. Salafisten, nicht auf dem Koran und der Sunna, sondern auf einer schlechten Bid'ah. Eine weitere schlechte Neuerung, die dermaßen von den Grundlagen der Religion abweicht, dass sie aus dem Islam herausführt, ist eine Glaubensweise der Gruppierung, die als Khawarij bezeichnet wird. Diejenigen, die zu dieser Gruppierung gehören, glauben daran, dass jeder Herrscher, der ein Gesetz erlässt, das nicht dem Koran entspricht, ungläubig wäre. Wie auch alle Menschen aus seinem Volk, auch wenn sie dieses Gesetz nicht befolgen würden. Sie behaupten, dass jeder Herrscher, der ein Gesetz erlässt, das nicht dem Koran entspricht, auch wenn nur ein einziges Gesetz, kein Muslim wäre. Selbst wenn er glauben würde, dass das Gesetz des Koran besser ist. Zudem behaupten sie, dass das Volk eines solchen Herrschers ebenfalls ungläubig wäre, bis auf diejenigen, die gegen diesen Herrscher aufständig werden würden. Deswegen haben sie behauptet, dass die gesamte Menschheit, ausgenommen sie, ungläubig geworden wäre. Das heißt, sie sehen sich selbst als die einzigen Muslime an, obwohl sie keine Muslime sind. Basierend darauf haben sie die Ermordung jedes Menschen, der ihre Ideologie nicht annimmt oder teilt, für erlaubt erklärt. Wie die Attentate und Gräueltaten, die sie in Algerien, Ägypten, Tschetschenien und in anderen Ländern verübt haben, es deutlich beweisen. Zu den schlechten Neuerungen, die dem Glauben eines Muslims widersprechen, gehört des Weiteren der Glaube daran, dass der Mensch seine gewollten Taten erschaffen würde. Eine Gruppierung, die sich trügerisch zum Islam bekennt, behauptet, dass der Mensch seine gewollten Taten erschaffen würde. Die Behauptung, der Mensch würde seine beabsichtigten Handlungen bzw. absichtlichen Taten erschaffen, steht im Widerspruch zum Glauben an die Einzigkeit Gottes und widerspricht eindeutigen Ayat des edlen Koran und Aussagen des geehrten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Ta'ala sagt, Allahu khaliqu kulli shay. Dies bedeutet, Allah hat alles erschaffen. Allahu Ta'ala sagt auch, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dies bedeutet, Allah hat euch und eure Taten erschaffen. Des Weiteren sagt Allahu Ta'ala, Hal min khaliqin ghayrullah. Die Bedeutung lautet, es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Zudem haben Al-Hakim, Al-Bayhaqi und Ibn Hibban authentisch überliefert, dass der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, Inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Dies bedeutet, wahrlich, Allah ist der Schöpfer eines jeden Individuums und seiner Tat. Zu den schlechten Neuerungen, die dem islamischen Glauben widersprechen, gehört auch die Behauptung von Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad war ein Mann aus Qadian, einer Kleinstadt im Nordwesten Indiens. Deshalb wurde er auch als Ahmad al-Qadiani bezeichnet. Er wurde vor etwa 200 Jahren geboren und ist ca. 70 Jahre alt geworden. Obwohl er sich zum Islam bekannte, behauptete er, ein Prophet zu sein, was zur Folge hatte, dass die muslimischen Gelehrten ihn und seine Befolger übereinstimmend für Nichtmuslime erklärten. Die Begründung der Gelehrten liegt auf der Hand, denn mit seiner Behauptung widersprach Ghulam Ahmad dem Koran, dem Propheten und der Übereinstimmung der Muslime. Allahu Ta'ala sagt, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dies bedeutet, Muhammad ist nicht der Vater von irgendjemandem eurer Männer, sondern der Gesandte von Allah und das Siegel der Propheten. Des Weiteren überlieferte Muslim authentisch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. Dies bedeutet, mit mir wurde die Reihe der Propheten abgeschlossen. Deutlicher wird es in einem Hadith, der von Abu Dawud al-Tirmidhi und anderen überliefert und als authentisch, also sahih, eingestuft wurde. Darin sagte der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ min ummati bil mushrikin wa hatta ya'budu al awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadhabun kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiy ba'di. Dies bedeutet, vor dem Tag des jüngsten Gerichts wird es dazu kommen, dass einige Stämme aus meiner Gemeinschaft die Nichtgläubigen befolgen und Figuren anbeten, und dass 30 Lügner, die sich zu meiner Gemeinschaft zählen, behaupten, Propheten zu sein. Jedoch bin ich der Abschluss der Propheten. Nach mir wird es keinen Propheten geben. Damit ist es deutlich, dass der Glaube von Mirza Ghulam Ahmad und seinen Anhängern, die als Ahmadiyya und als Qadianiyya bekannt geworden sind, eine schlechte Neuerung ist. Denn er steht im Widerspruch zum Koran und zum Hadith. Handlungen, die als schlechte Neuerung eingestuft wurden. Verehrte Brüder und Schwestern im Islam, nun zählen wir einige Handlungen auf, die zu den schlechten Neuerungen gehören. Also Taten, die nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeführt wurden und im Widerspruch zu den Lehren des Koran, der Sunnah und der Übereinstimmung der muslimischen Gelehrten stehen. Eine dieser schlechten Neuerungen ist das Verändern des Namens Allah seitens der angeblichen Sophia während ihres gemeinschaftlichen Lobpreisens. Sie sind angebliche Sophia bzw. angebliche Sufis, weil sie nicht zu den gelobten Sophia gehören, sondern lediglich glauben, dass sie zu den Sophia gehören würden. Ein tatsächlicher Sophie ist jemand, der den notwendigen Teil der islamischen Religionslehre gelernt hat, die Pflichten verrichtet, die Sünden unterlässt und ein asketisches Leben führt. Wer genau überlegt, erkennt, dass diese Beschreibung Verrichtung der Pflichten, Unterlassung der Sünden und das Führen eines asketischen Lebens auf viele der Gefährten des Propheten zutrifft. Das ist richtig. Das Neue ist die Bezeichnung Sufi, denn diese wurde erst nach den Gefährten eingeführt. Ein angeblicher Sufi hingegen ist ein unwissender Mensch, der vorgibt, ein Sufi zu sein. Wenn solche Menschen zusammenkommen, um Allah zu lobpreisen, dann sagen sie gemeinsam Allah, Allah, Allah und so weiter. Danach wiederholen sie dieses in einem schnellen Rhythmus und verändern den Namen Gottes, indem sie sagen Allah, Allah, Allah. Anschließend sprechen sie noch schneller und sagen lediglich Ah, Ah, Ah. Ihre Handlung steht im Widerspruch zum Koran. Denn Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-A'raf, Ayah 180, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Die Bedeutung lautet, Allah hat die Namen, die auf seine Vollkommenheit deuten. So ruft ihn mit diesen und haltet euch von denjenigen, die seinen Namen verändern, fern. Da Allah uns befohlen hat, ihn mit diesen Namen zu rufen, ist es verboten, seinen Namen zu verändern, wie zum Beispiel Allah, Allah zu sagen oder Ah, Ah, anstatt Allah zu sagen. Die Gelehrten haben darauf hingewiesen, dass Ah ein Ausruf des Schmerzes ist und haben ihn als ein Beispiel für das Sprechen gegeben, welches das Gebet ungültig macht. An dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, nicht gesagt hat, lasst diesen kranken Mann mit dem Ausdruck Ah jammern, denn Ah gehört zu den Namen Gottes. Diese Behauptung ist frei erlogen. Wäre der Ausdruck Ah ein Name Gottes, dann hätten die Gelehrten nicht gesagt, dass er das Gebet ungültig macht. Eine weitere schlechte Neuerung ist der Ausdruck Sosem nach der Erwähnung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diejenigen, die diesen Ausdruck anwenden, behaupten, dass sie sallallahu alaihi wasallam sagen würden. Was für ein schlechtes Benehmen Allah und seinem Gesandten gegenüber. Wo haben sie diesen Ausdruck her? Welcher Gelehrter hat diesen Ausdruck über den Propheten oder über die Gefährten überliefert? Sie haben keine Antwort darauf. Gewiss ist dies eine schlechte Bid'ah. Zu den schlechten Neuerungen gehört auch das Schreiben des Buchstaben Sad oder einer Kombination bestehend aus Sad, Lam, Ain und Mim nach dem Schreiben des Namens Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Im Deutschen ist es als SAS bekannt. Diesbezüglich sagte der Gelehrte Jalaluddin As-Suyuti, der im Jahr 911 nach Auswanderung starb, in seinem Werk Tadrib al-Rawi auf Seite 507, وَيُكْرَهُ الرَّمْزُ إِلَيْهِمَا فِي الْكِتَابَةِ بِحَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ كَمَنْ يَكْتُبُ صَلْعًا بَلْ يَكْتُبُهُمَا بِكَمَالِهِمَا. Dies bedeutet, es ist makruh, das heißt missbilligt, As-Salah und As-Salam abzukürzen, zum Beispiel mit einem oder zwei Buchstaben. As-Salah und As-Salam sollten ausgeschrieben werden. Möge Allah Ta'ala As-Suyuti gnädig sein. Die guten Neuerungen. Nun geben wir Beispiele für die gute Bid'ah, das heißt für Neuerungen, die die Muslime akzeptiert haben, weil sie den islamischen Regeln nicht widersprechen. Dazu gehört der Mushaf. Diese erste gute Neuerung, die wir aufzählen, wurde von keinem geringeren als dem rechtweisenden Khalifen Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu eingeführt. Dabei handelt es sich um al-Mushaf al-Sharif, das heißt um das Buch, in dem der gesamte Koran zusammengetragen ist. Dies ist eine Neuerung, weil es in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam keinen Mushaf gab. Davor war der Koran in den Herzen der Gefährten, die ihn auswendig kannten, und auf einzelnen Schriftstücken. Al-Bukhari überlieferte in seinem Sahih, dass Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu den Gefährten Zayd ibn Thabit einbestellte und von ihm verlangte, den Koran in einem Buch zusammenzutragen, weil ein Teil der Gefährten, die den Koran auswendig kannten, gestorben waren und die Befürchtung aufkam, dass der Koran durch das Aussterben solcher Gefährten verloren gehen könnte. Dabei erzählte Abu Bakr as-Siddiq dem Gefährten Zayd ibn Thabit, wie es zu dieser Idee gekommen war. Er sagte: Inna Umar atani faqal inna al-qatla qad istahara yawm al-yamamati bin-nas wa inni akhsha an yastahara al-qatl bil-qurra'i fil-mawatin fayadhhaba kathirun min al-Qur'an illa an tajma'uhu wa inni la ara an tajma'a al-Qur'an. قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. Dies bedeutet, Abu Bakr sagte zu Zayd ibn Thabit: Umar ist zu mir gekommen und sagte: Während der Yamama-Schlacht sind viele Menschen gestorben. Und ich befürchte, dass auf diese Weise die Rezitatoren des Koran aussterben könnten und dass dadurch ein großer Teil des Koran verloren gehen könnte. Deshalb schlage ich vor, dass du anordnest, den Koran zusammenzutragen. Ich, also Abu Bakr, sagte zu Umar: Wie sollte ich etwas tun, was der Gottesgesandte nicht getan hat? Umar sagte: Ich schwöre bei Allah, das ist etwas Gutes. Abu Bakr erzählte weiter: Umar riet mir so lange dazu, bis Allah mein Herz dafür öffnete und mich die Idee so sehen ließ, wie Umar sie sah. Die Überlieferung von Al-Bukhari geht wie folgt weiter: Qultu, kayfa taf'alani shay'an lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam? Faqala Abu Bakr: هو والله خير فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه. Das bedeutet, dass Zayd ibn Thabit zu Abu Bakr as-Siddiq sagte: Wie könnt ihr etwas tun, was der Gesandte Gottes nicht getan hat? Abu Bakr sagte dann zu ihm: Ich schwöre bei Allah, das ist etwas Gutes. Zayd sagte dann: Ich begann über die Idee nachzudenken, bis Allah mein Herz dafür öffnete und mich die Idee so sehen ließ, wie Abu Bakr und Umar sie sahen. Danach begann ich, den Koran zusammenzutragen. Verehrte Brüder und Schwestern, die zwei besten Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nämlich Abu Bakr as-Siddiq und Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, wissen, dass der Mushaf eine Neuerung ist und schwören bei Allah, dass es etwas Gutes ist. Damit bestätigen sie deutlich die Existenz der guten Bid'ah. Hinzu kommt, dass der Gefährte Zayd ibn Thabit nicht der Einzige war, der diese Neuerung auch akzeptiert hat, sondern alle anderen Gefährten auch. Ein weiteres Beispiel für die gute Bid'ah ist das gemeinschaftliche Verrichten des Tarawih-Gebetes, das ebenfalls in der Zeit der Gefährten eingeführt wurde. Genauer gesagt, in der Zeit des Kalifats von Umar ibn al-Khattab. Die folgende Überlieferung von Al-Bukhari in seinem Sahih erläutert diesen Punkt. Er überlieferte, dass Abdurrahman ibn Abdin al-Qari Folgendes erzählte: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى
والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه. Dies bedeutet: Eines Nachts im Ramadan ging ich mit Umar ibn al-Khattab in die Moschee. Dort sahen wir, dass die Menschen in der Moschee verteilt waren. Da betete einer allein und da beteten einige Männer jemandem hinterher und so weiter. Dann sagte Umar: Ich finde die Anordnung, dass sie alle einem einzigen Imam hinterher beten, besser. Anschließend entschloss er sich dazu und ordnete an, beim Tarawih-Gebet dem Gefährten Ubay ibn Ka'b hinterher zu beten. In einer anderen Nacht ging ich erneut mit ihm zur Moschee, während die Menschen hinter einem einzigen Imam standen. Daraufhin sagte Umar: Dies ist eine gelobte Bid'ah. Das Tarawih-Gebet gab es bereits zur Lebzeit unseres geehrten Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jedoch wurde es damals nicht in der großen Gemeinschaft verrichtet, sondern entweder einzeln oder in kleinen Gruppen. Erst Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu war derjenige, der diese Neuerung eingeführt hat. Somit haben wir Neuerungen, die Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu als gute Bid'ah beschrieben hat, den Mus'haf und das Verrichten des Tarawih-Gebetes in der Gemeinschaft. Hierbei zeigt sich, dass es bei der guten Bid'ah nicht darum geht, dem Islam etwas hinzuzufügen, sondern es sich lediglich um eine neue Methode für etwas bereits Bestehendes handelt. Das Tarawih-Gebet gab es schon zur Zeit des Propheten. Das Neue daran, dieses Gebet in der großen Gemeinschaft zu verrichten. Der zweite Gebetsruf zum Freitagsgebet. Eine weitere gute Neuerung wurde vom geehrten Gefährten Uthman ibn Affan radiallahu anhu eingeführt. Diese Neuerung ist der zweite Gebetsruf zum Freitagsgebet. Al-Bukhari überlieferte Folgendes in seinem Sahih: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. Dies bedeutet: Früher wurde zum Freitagsgebet gerufen, wenn der Imam sich auf die Kanzel setzte. So war es in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sowie zur Zeit von Abu Bakr und Umar. Als Uthman Khalifa war und die Muslime mehr wurden, führte Uthman es ein weiteres Mal von Az-Zawra aus zu rufen. Bis zum Kalifat von Umar gab es nur zwei Rufe zum Freitagsgebet: den Adhan und die Iqamatus Salah. Der Adhan wurde, nachdem sich der Imam auf die Kanzel setzte, ausgerufen. Und der Ausruf der Iqamatus Salah geschah, nachdem der Imam die beiden Freitagsansprachen beendete. In der Zeit des Kalifats von Uthman ist die Anzahl der Muslime gewachsen. Deswegen ordnete er den folgenden Ablauf an. Zuerst wurde der erste Adhan auf Az-Zawra ausgerufen. Az-Zawra ist eine bestimmte Stelle in Al-Madina Al-Munawwara. Etwas später, nachdem sich der Imam auf der Kanzel gesetzt hatte, wurde ein zweites Mal zum Gebet gerufen. Und nach Beendigung der beiden Ansprachen erfolgte der Ausruf der Iqamatus Salah. Warum ist es bis heute bei diesem Ablauf geblieben? Warum haben die Muslime daran festgehalten und nicht gesagt, wir müssen den neuen Gebetsruf ablehnen? Weil er den islamischen Regeln nicht widerspricht, auch wenn es sich hierbei um eine Neuerung handelt. Ein weiteres Beispiel für eine gute Bid'ah ist die Gebetsnische. Denn die Historiker haben berichtet, dass der rechtweisende Khalifa Umar ibn Abdul Aziz derjenige war, der 90 Jahre nach dem Propheten die Gebetsnischen und Minarette der Moscheen eingeführt hat. Die Gebetsnische ist die Vertiefung in der Mauer der Moschee. So etwas gab es nicht in der Zeit des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sondern wurde gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Auswanderung eingeführt. Warum hat sowohl damals als auch heute kein Muslim gesagt, wir müssen die Gebetsnischen der Moscheen beseitigen? Die Muslime haben die Gebetsnische der Moschee akzeptiert, obwohl sie eine Neuerung ist. Denn sie steht nicht im Widerspruch zu den islamischen Regelungen, sondern im Einklang dazu. Die Gelehrten zählten mehrere Vorteile der Gebetsnische auf, wie zum Beispiel, dass man dadurch die vorgeschriebene Gebetsrichtung erkennt. Die nächste gute Bid'ah, die wir als Beispiel anführen, ist die Punktierung der Schrift des edlen Koran. Das heißt, das Hinzufügen von Punkten ober- oder unterhalb von Buchstaben des arabischen Alphabets. Da die arabische Schrift zur Lebzeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und eine Weile danach keine Punkte hatte, wurden die ersten Masahif ohne Punkte geschrieben. Masahif ist der Plural von Mushaf. Das Buch, in dem der gesandte Koran geschrieben ist, nennt man Mushaf. Der Gelehrte Abu Bakr ibn Abi Dawud, der im Jahr 316 nach Auswanderung starb, sagte in seinem Werk Al-Masahif: Awwalu man naqata al-masahif Yahya ibn Ya'mar. Dies bedeutet, der Erste, der dem Mushaf Punkte hinzugefügt hat, war Yahya ibn Ya'mar. Es folgen einige Beispiele zur Veranschaulichung des Themas. Punktierung des arabischen Alphabets. Das Alphabet der arabischen Sprache besteht aus 28 Buchstaben. Heutzutage werden mehr als 10 dieser Buchstaben mit Punkten über oder unter den Buchstaben geschrieben. Unser heutiges Beispiel besteht nur aus 2 dieser Buchstaben. Diese sind der Buchstabe B, der dem uns bekannten B entspricht, und der Buchstabe T, der dem T entspricht. Wer genau hinschaut, bemerkt, dass diese Buchstaben sich nur durch die Position und die Anzahl der Punkte unterscheiden. Genauso ist es, wenn man diese Buchstaben am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Wortes schreibt, wie es im nächsten Beispiel deutlich wird. Ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende des Wortes, die Buchstaben unterscheiden sich in der Anzahl und der Position der Punkte. Das heißt, würde man die Punkte weglassen, dann könnte man keinen Unterschied erkennen, wie es in der nächsten Tabelle der Fall ist. Wer nun die Schreibweise ohne Punkte betrachtet, erkennt, dass diese beiden Buchstaben sich weder am Anfang des Wortes noch in der Mitte noch am Ende unterscheiden. In den folgenden Beispielen handelt es sich um ganze Wörter, die ohne Punkte identisch aussehen. Durch die Hinzufügung der Punkte erkennen wir den Unterschied zwischen den beiden Wörtern. Wenn man die Punkte weglässt, dann handelt es sich um 2 identische Schreibweisen, obwohl das eine Wort die Bedeutung Haus und das andere Wort die Bedeutung Mädchen hat. Auch beim nächsten Beispiel handelt es sich um 2 Wörter, die ohne Punkte identisch aussehen. Aber es sind unterschiedliche Wörter. Das eine bedeutet eine Nachricht und das andere bedeutet etwas Gutes. Der geachtete Gelehrte und Nachfolger der Gefährten Yahya ibn Ya'mar war derjenige, der den Mushaf erstmalig punktierte. Die Muslime, sowohl die damaligen als auch diejenigen, die nach ihnen kamen, haben diese Neuerung befürwortet. Warum haben sie es befürwortet? Weil diese Neuerung nicht im Widerspruch zu den islamischen Regeln steht und somit praktiziert werden darf. Ein weiteres Beispiel für etwas, das nach der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeführt wurde und von den Muslimen weltweit praktiziert wird, sogar von denjenigen, die behaupten, dass es keine gute Neuerung geben würde, ist das Schreiben von sallallahu alaihi wasallam nach dem Namen unseres Propheten. Der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam diktierte einen Brief und sandte ihn an Heraklius, den damaligen Herrscher der Römer. Al-Bukhari überlieferte am Anfang seines Sahih-Werkes, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Brief mit folgenden Worten begann: Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hirakla, azimir Rum. Dies bedeutet: Von Muhammad, dem Gottesdiener und Gesandten, an Heraklios, den Herrscher der Römer. Weder hat der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wasallam, die Worte, sallallahu alaihi wasallam, diktiert, noch hat der Gefährte, der den Brief schrieb, diese hinzugefügt.